Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Verrosteter Stahl. Ohne dieses Material ist das Werk des amerikanischen Bildhauers Richard Serra weder zu denken noch zu erleben. Mit 85 Jahren ist der Meister der minimalistischen, massiven Monumentalskulptur in New York gestorben. Bevor wir mit seinem Europagaleristen Alexander von Berswort-Wallrabe sprechen, erinnert Antje Passenheim an Richard Serra.
Obwohl er als Poet des Stahls galt, sah Richard Serra es als eine Zweckgemeinschaft an.
I'm not in love with steel. I mean, I've been identified with it.
Serra hatte schon als Kind aus seinem Fenster die Schiffe in der Bucht von San Francisco beobachtet. Die Faszination von Wasser und großen Stahlstrukturen ließen den Sohn eines Rohrlegers auf der Werft nie wieder los. Als Kind, bevor ich nach Yale ging, habe ich in den Sommerferien in Stahlwerken gearbeitet. Das war die schnellste Art, Geld zu verdienen. Das waren Ausbeuterbetriebe. Serra hatte englische Literatur in Kalifornien studiert, bevor er fürs Kunststudium nach Yale ging. Doch bevor er sich richtig an der Ostküste niederließ, studierte er die europäischen Künstler auf Reisen nach Paris und Florenz. In den 1960er Jahren zog er nach New York und begann, mit Metall zu experimentieren. Ich bin daran interessiert, Strukturen, Flächen, Orte zu schaffen. Stahl nutzte ich nur, weil ich etwas darüber wusste. Ich bin niemand, der seinen Körper über Stahl ausdehnen will. Ich will Flächen und Orte schaffen, durch die Menschen umhergehen können. Serra goss unter anderem die Ecken des New Yorker Whitney Museums mit geschmolzenem Blei aus. Er schuf das Werk One Ton Prop, House of Cards. 4 Meter hohe Bleiplatten, die wie ein Kartenhaus durch ihr eigenes Gewicht im Gleichgewicht gehalten werden. Vielleicht sammelte er dafür auch Erfahrung durch seine Arbeit als Möbelpacker. Damit verdiente er sich seinen Lebensunterhalt, zusammen mit seinem Freund, dem Komponisten Philip Glass. Seine immer größeren und tonnenschweren Werke bekamen später Kurven. Ich wollte den Stahl wie zur Zeit der industriellen Revolution nutzen. Sein Gegengewicht, seine Masse, seine Schwerkraft.
Richard Serra, 1972, war der Galerist und Kunstvermittler Alexander von Berswort-Wallrabe auf Richard Serra aufmerksam geworden und wurde sein Galerist. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was beeindruckte Sie bei der Documenta 5 an der ersten Version von Richard Serras Circuit?
Die Skulptur als Ganzes, die Wirkfähigkeit auf uns, auf mich, das, was sie mit mir gemacht hat, wie ich mich da ausgeliefert und hilflos fühlte, aber gleichzeitig das Ganze auch enorm imposant fand und beeindruckend, dass Menschen das mit 4 Stahlplatten ausdrücken konnten, was diese Skulptur leistete.
Was genau war es, zwischen diesen 4 Platten zu stehen?
Ja, das war das Überraschende. Sie kommen in einen Raum und sehen erstmal nur 2 der Flächen. Logisch, die anderen kommen ja diagonal aus den 4 Raumecken. Diese Fläche nennen wir das in der Stahlindustrie. Sie sehen nur 2 und finden die schon gewaltig. Dann gehen sie drauf zu. Dann gibt es eine Dynamik, weil die eben im 45-Grad-Winkel aus der Raumecke von ihnen wegstreben oder auf sie zukommen, je nachdem, wo sie gerade stehen. Und wenn sie dann auf die Mitte zukommen, dann spüren sie eine unglaubliche Intensität, wie eine Strahlkraft, wie ein Magnetismus dieser Stahlplatten. Sie können sich erdrückt fühlen, sie können aber auch, wenn sie da durchgehen, und manche Menschen tun das gar nicht, weil die viel zu ängstlich dazu sind. Wenn sie aber durchgehen, dann haben sie hinterher wieder ein enormes Gefühl von Befreiung.
In der Nähe des Bahnhofs in Bochum steht seit 1979 das Terminal. Warum ist das für Sie die wichtigste Arbeit von Richard Serra?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es für mich die wichtigste Arbeit ist. Ich bin auch nicht selber wichtig, offen gestanden. Das ist insofern ein Startpunkt, weil es die erste Außenskulptur von Richard Serra im urbanen Raum ist. Und diese Absicht, Skulpturen für die Menschen im städtischen normalen Alltagsumfeld zu machen, das war eigentlich Serras Hauptintention. Es interessierte ihn mehr als Kunstwerke für Galerien. Er wollte den provozierenden Dialog mit Menschen aus dem Alltag. Und das ist überhaupt das erste Mal gelungen, das zu realisieren. Und insofern ist es für ihn ein ganz besonders wichtiger Punkt in seiner Karriere, in seiner Entwicklungskultur.
Sie waren ja maßgeblich daran beteiligt, dass die Stadt Bochum es auch mit Unterstützung der Thyssen-Stiftung gekauft hat, dieses Werk. obwohl sie betont haben, sich nicht wichtig zu nehmen, trotzdem die persönliche Frage, ob wir es ihnen verdanken, dass ein Drittel von Sarahs Arbeiten in Europa stehen.
Die Formulierung ist mir zu verdanken. Nicht das, was ich für mich richtig finde. Aber ja, ich habe Richard Serra 40 Jahre lang vertreten in Europa mit meiner damaligen Galerietätigkeit, die ich 2003 beendet habe. Er hat alle Projekte, nicht nur in Europa, weltweit mit mir gemacht und durch mich realisiert. Ich hatte die Kontakte, ihn in die Stahlindustrie einzuführen, so dass er Stahl direkt persönlich auch in der Produktion kennenlernte. Das hat ihn beeindruckt. Und ansonsten weiß ich nicht, ich kann da nicht von Verdienst sprechen, sondern er ist es, der das geleistet hat und der mich so beeindruckt hat, dass ich entschieden war, das mit ihm gemeinsam gehen zu wollen.
Stahl ist ja auch ein biografisches Moment im Leben von Richard Serra gewesen. Aber was hat ihn an der Dillinger Hütte überzeugt?
Die Dillinger Hütte konnte diese riesigen Bleche oder Stahlplatten bearbeiten, verarbeiten, das heißt formen, umformen. Das heißt, aus der rechteckigen, rechtwinkligen Stahlplatte eine Kurveform oder einen Konusform, eine Konstellation, die Serra später für seine Skulpturen brauchte. Er hat ja angefangen mit, sagen wir, simplen Formen, Rechtecken, Quadraten und dergleichen. Er hat auch geschmiedet, Würfel, Blöcke. Und als sich das weiterentwickelte, das Werk, haben wir dann in Dillingen entdeckt, dass da Möglichkeiten bestehen, die er so nicht kannte. Richard Serra hatte einen Spruch, der übrigens auch Leitmodell einer Ausstellung ist, die jetzt im Moment in der Situation Kunst in Bochum zu sehen ist. Work comes out of work. Werk entsteht aus Werk. Und genau das war es zum Beispiel in Dillingen, was ihm passiert ist. Wir gingen dahin wegen der Größe der Stahlbleche. Und dann sah er, dass irgendwo in einer der Hallen eine Form gebogen wurde, verändert wurde. Und das hat ihn dazu gebracht, darüber nachzudenken, dass er das in seinem Werk auch einfließen lassen könnte. Und so ist es eigentlich ständig weitergegangen. Und Klaus Pape, der damalige technische Leiter der Dillinger Hütte, ein sehr engagierter Mensch, hat mir einmal gesagt, was ihr uns zumutet mit dem, was Serra da machen will, ist eigentlich unerträglich. Wir können das eigentlich gar nicht. Wir lernen dabei, Dinge zu machen, die wir bis dahin nie gemacht haben. Wir können es im Alltag nicht gebrauchen. Wir können es für den Konsum von Stahl nicht brauchen. Aber es interessiert uns so, es fasziniert auch meine Leute, also die Arbeiter vor Ort, dass wir es einfach machen müssen. Und das erklärt vielleicht, warum Dillingen für ihn so bedeutend war. Er hat sich da erwünscht gefühlt, gut aufgenommen gefühlt und mit den Menschen dort, auch mit den Arbeitern an den Werken gearbeitet. Er hat auch immer gesagt, ein Teil meiner Werke entsteht auch mit durch die Arbeiter.
Sie haben Richard Serra gerade zitiert. Ich habe einen zweiten Satz, der lautet, ich glaube nicht, dass Kunst die Aufgabe hat zu gefallen. War das Ihrer Ansicht nach der entscheidende Satz, der sein Werk bzw. ihn auch angreifbar gemacht hat?
Die Wirkfähigkeit, dass es nicht unbedingt ästhetisch gleich gefiel, dass es nicht eingängig war, die war wahrscheinlich der Grund dafür. Der Satz glaube ich nicht, weil die Menschen da ja nicht unbedingt mit konfrontiert wurden oder darauf gehört hätten. Und mit dem Satz meint er auch etwas, was wichtig ist für seine Skulptur. Serra ist nicht formalistischer Bildhauer, der irgendwelche dekorativen Formen schaffen wollte, sondern ihn hat wirklich interessiert, was uns betrifft, uns beeindruckt. Die Wirkfähigkeit seiner Skulpturen auf unsere Existenz. Sie sind Metaphern für Existenz. Das geht bei dem Material Stahl los. Cortenstahl hat er verwendet für den Außenbereich, also wetterfesten Stahl, der an der Oberfläche leicht rostet, eine mühstarke, also Bruchteile von Millimeter starke Schutzschicht bildet wie eine Farbe und den Stahl darunter unangetastet lässt. Aber der Rost als solcher, der im Laufe der Jahre bis Jahrzehnte fast schwarz wird, zeigt uns ja Vergänglichkeit. Diese Vergänglichkeit symbolisiert ja letztlich auch unsere Existenz. Damit fing es an. Und wie er dann dieses Material eingesetzt hat, in welchen Formen, in welchen Größen, wie gesagt, dass es uns so beeindruckte, dass wir uns als Mensch extrem klein vorkamen und darauf zurückgeworfen wurden, wer wir eigentlich nur sind, in unserer sonst vielleicht alltäglich zu groß genommenen Wichtigkeit, das war für ihn wichtig. Deswegen nicht nur gefallen, weil man vielleicht im ersten Moment auch geschockt ist bei solchen Erkenntnissen und dann aber, denke ich, doch davon profitieren kann.
Aus privaten und künstlerischen Gründen hat er seinen Stelenentwurf zusammen mit Peter Eisenman für das Holocaust-Mahnmal in Berlin zurückgezogen. War er Ihrer Erfahrung, Ihrer Erlebnisse nach ein kompromissloser Mensch oder hatte der Eklat nachvollziehbare Gründe?
Richard Serra war erst einmal straight. Das ist dieser amerikanische, englischsprachige Begriff für geradlinig. Er hatte ein sehr starkes, gerades Rückgrat auch. Er hat sich nicht leicht gebeugt, er war kompromisslos im Sinne von offen, von ehrlich, aber er hat, wenn man das mit ihm war, das dann auch entsprechend honoriert. Und bei dem Holocaust-Mahnmal war es so, dass die Idee von ihm stammt, dieses Stelenfeld. Und als das dann soweit war, dass es vorgestellt wurde, wir waren damals bei Helmut Kohl, dem damaligen Bundeskanzler in Bonn, und haben das dorthin gebracht. Ich habe das mit Richard erlebt, wie das da präsentiert wurde. Da hat Helmut Kohl gesagt, ja, das ist aber doch alles so starr und so rigoros. Man muss es ein bisschen schöner machen und auflockern. Sie sollten vielleicht an den Rändern so Bäume in das Gelände einpflanzen. Und dann braucht man auch rein funktional im Randbereich Papierkörbe, sonst werfen die Leute alle ihr Zeug da zwischen die Stelen. Da ist Sarah fast geplatzt. Ich musste ihn wirklich neben mir zur Ruhe zwingen beinahe. Und Peter Eisenmann, der auf der anderen Seite von Sarah saß, der für die Architektur eigentlich verantwortlich war, hat dann so auf seine Hand getischt und gesagt, Richard, we get that done. Und das war nichts, was Richard Sarah gekonnt hätte, egal wer da mit ihm saß. Das konnte auch der deutsche Bundeskanzler sein. Von dem ließ er sich sein Werk nicht beeinflussen. Und er hat dann auch gesagt, sind Sie der Künstler, bin ich der Künstler. Als das Gespräch beendet war und wir rausgingen, hat Helmut Kohl uns allen noch jeweils eine Geldbörse mit seiner goldfarbigen Signatur gesteckt, die Sarah zurückgewiesen hat. Zu Recht auch, muss ich sagen. Und als wir dann nach Bochum kamen, da hat er dann gesagt, ich mache das nicht. Und ich habe versucht, ihn zu überzeugen, dass das so wichtig ist in Deutschland für die deutsche Geschichte, da das auch meine Überzeugung war, dass er das unbedingt machen sollte und wollte. Und er sagte, nein, das kann ich nicht. Entweder man lässt das so, wie wir das konzipieren, oder ich ziehe meinen Namen zurück. Und ich habe ihn nicht überzeugen können. Seine Frau war auch sehr kritisch gegenüber dem Projekt. Und so ist er ausgestiegen. Ich musste dann Kohl schreiben, dass Zerra seine Autorenschaft zurückziehen würde. Ich habe aber Richard dann auch gesagt, Richard, verstehe das. Ich akzeptiere und respektiere deine Entscheidung, aber dieses Mahnmal muss kommen in und für Deutschland. Das ist so singulär, dass man ein Baugrundstück weggibt. Das zeigt so deutlich, welches Bedürfnis da ist für die Deutschen. Das können wir nicht kaputt gehen lassen wegen irgendwelcher Kleinkariertheiten am Rande. Das hat ihn nicht bewegt, da drin zu bleiben. Aber ich habe dann weiter mitgemacht, selten mich von ihm isoliert, in dem Fall ja. Und Peter Eisenmann hat es dann als sein Werk deklariert, was vollkommen wurscht ist. Entscheidend ist, dass es da ist. Jetzt sind da Kleinigkeiten gemacht worden, die Sarah nie gemacht hätte, sozusagen kunstästhetisch. Aber das ist nicht wichtig. Das Werk ist beeindruckend, finde ich.
Alexander von Berswort-Wallrabe über den Bildhauer Richard Sarah, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen für alles, was Sie uns über ihn, Ihren Freund, mitgeteilt haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
Danke gleichfalls. Auf Wiedersehen.